Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung rechnet mit einer reibungslosen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Kleinkinder. Zum 1. August wird es bundesweit genügend öffentlich geförderte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren geben, kündigte Familienministerin Schröder an. Die Länder hätten für das Kita-Jahr 2013-2014 mehr als 800.000 Unterbringungsmöglichkeiten zugesichert. Die SPD sprach von einer geschönten Bilanz.
Angemeldet für einen Kita-Platz sind sie längst, die Kleinen, die hier in Berlin-Neukölln ihre ersten Krabbelversuche machen. Nun wartet auch diese junge Mutter sehnsüchtig auf eine verbindliche Zusage.
Ich bin auch berufstätig, habe nämlich ein Jahr mir jetzt die Auszeit genommen. Ja, und mal schauen, ob ich innerhalb dieses einen Jahres einen Kita-Platz finde. Wenn nicht, wie geht's weiter?
Wie viele Kita-Plätze bundesweit noch fehlen, ist umstritten. Der Deutsche Städtetag spricht von 100.000. Doch die Bundesfamilienministerin bleibt optimistisch, denn viele Kita-Plätze, so Schröder, stünden kurz vor der Fertigstellung. Oft fehle nur noch die Betriebserlaubnis.
Auf Basis der Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, dürfen wir aber fest davon ausgehen, dass zum Inkrafttreten des Rechtsanspruchs am 1. August zahlenmäßig nahezu ausreichend Kita-Plätze real in Betrieb sein werden.
Die Grünen werfen der Regierung vor, den Bedarf vor allem in den Großstädten unterschätzt zu haben.
Wenn man langfristig und vernünftig geplant hätte, dann hätte man das gesehen und wäre sich völlig klar darüber gewesen, dass in Berlin, in München beispielsweise in besonderer Weise unterstützt werden muss, dass Kita-Plätze gebaut werden.
Mit einer Klagewelle rechnen die Kommunen aber nicht mehr. Denn sie wollen für die Eltern, die keinen Kita-Platz finden, nach Übergangslösungen suchen.
Wie viele Kita-Plätze genau im August noch fehlen werden, ist für die betroffenen Eltern eine wohl eher akademische Frage. Denn sie leiden unter den vielerorts nach wie vor absurd langen Wartezeiten. Diese Unsicherheit macht den Weg zurück in die Berufstätigkeit für viele Eltern unkalkulierbar.
Mehr zum Ausbau der Kita-Plätze finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem ein Interview mit Städtetagspräsident Mali. Die Regierungskoalition von Luxemburgs Premierminister Juncker ist an der Affäre um illegale Geheimdienstpraktiken zerbrochen. Das Land steht damit vor Neuwahlen, voraussichtlich im Herbst. Eine parlamentarische Untersuchung war zu dem Schluss gekommen, dass Juncker den Geheimdienst seines Landes nicht im Griff hatte. Deshalb kündigten die Sozialdemokraten die Zusammenarbeit auf. Juncker, bisher schon dienstältester Regierungschef der EU, zeigte sich für eine erneute Kandidatur offen.
Der Beifall klang spontan, als Jean-Claude Juncker heute Nachmittag durch Luxemburg spazierte. Juncker hat Fehler zugegeben, aber nach den letzten Umfragen mögen ihn die meisten Wähler trotzdem. Wie fühlen Sie sich heute? Erleichtert, sagt Juncker, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Die Situation ist einfacher als vorher. Juncker verzichtet gerne auf den Dienstwagen und begnügt sich mit einem Bodyguard. Heute Nachmittag ging er zum Großherzog, um mit ihm über die anstehenden Neuwahlen zu sprechen. Das Luxemburger Parlament liegt gleich neben dem großherzoglichen Palast. Die Abgeordnetenkammer wird alle 5 Jahre gewählt. Ihr gehören zurzeit 60 Abgeordnete an. Junkers Christdemokraten regieren in einer großen Koalition mit den Sozialdemokraten. Die Neuwahlen sollen vermutlich im Oktober stattfinden. Wird Juncker dann wieder Spitzenkandidat seiner Partei? Meine Partei trifft sich heute Abend, dann wissen wir morgen mehr. Haben Sie Lust darauf? Ja, sehr. Die politische Karriere von Jean-Claude Juncker ist wohl noch nicht zu Ende.
Mit dem Fall des Anwalts Magnitsky hat sich Russland international Kritik und Sanktionen eingehandelt. Heute hat ein Moskauer Gericht den Juristen des Steuerbetrugs schuldig gesprochen, posthum, fast 4 Jahre nach seinem Tod. Magnitsky war 2009 in Untersuchungshaft gestorben nach Misshandlungen und weil ihm medizinische Betreuung verweigert wurde. Er hatte als Wirtschaftsprüfer für einen ausländischen Investor gearbeitet. Dabei war er Geschäften von Kriminellen und korrupten Beamten des russischen Innenministeriums auf die Spur gekommen.
Das Fernsehen berichtete wie über einen ganz normalen Strafprozess, doch in Moskau endete heute ein selbst für russische Verhältnisse bizarres Verfahren. Schuldsprüche für einen Toten und dessen in London lebenden Geschäftspartner. Sergei Magnitsky starb vor 4 Jahren in einem Moskauer Untersuchungsgefängnis. Er hatte für den britischen Investmentbanker William Browder in Russland gearbeitet. Browders Firmen waren von russischen Kriminellen und korrupten Beamten geplündert worden und Magnitsky hatte das aufgedeckt. Darum musste er sterben, so der Verdacht. Die Verdächtigen wurden von der russischen Justiz nie belangt. Magnitskys Tod hatte internationale Proteste ausgelöst. Die USA blockierten sogar die Einreise der mutmaßlich an seinem Tod Beteiligten. Russland reagierte darauf empört. Der Schuldspruch heute, so Beobachter, sollte Magnitsky vom Opfer zum Täter machen. Das ist eine Schande für Russland, sagte William Browder der ARD. Zum ersten Mal in 1000 Jahren verurteilt ein Gericht einen Mann nach seinem Tod. Sergei Magnitsky hat Verbrechen der Regierung aufgedeckt und als Rache töteten sie ihn und nannten ihn kriminell nach seinem Tod. Auch die Familie Magnitskys und seine Anwälte nannten die Verhandlung heute illegal und blieben ihr fern.
Das Urteil heute, so der Tenor der meisten Reaktionen außerhalb Russlands, ist ein weiterer grotesker Höhepunkt einer Reihe von politisch motivierten Gerichtsverfahren. Oder, wie es die deutsche Justizministerin formulierte, ein weiterer Beleg für die Sowjetisierung Russlands. In der Tat, 99% der meist politisch motivierten Strafverfahren in diesem Lande enden mit Schuldsprüchen, meist im Sinne des Kreml.
Am 18. Jahrestag des Massakers von Srebrenica haben heute zahlreiche Menschen der Opfer gedacht. 409 Tote wurden an der Gedenkstätte von Potocari erneut beerdigt, nachdem sie erst vor kurzem identifiziert werden konnten. Bosnisch-serbische Truppen hatten 1995 etwa 8000 Muslime getötet, vor allem Jungen und Männer. Im Bosnienkrieg waren insgesamt etwa 100.000 Menschen ums Leben gekommen.
Seit dem Morgen lagen schon muslimische Trauergesänge über dem Tal von Srebrenica. Über 5000 Opfer sind bereits identifiziert und hier begraben, jeweils am 11. Juli. Über 400 Namen wurden heute aufgerufen. Oftmals sind es nur sehr spärliche Überreste, die sie begraben können, gefunden in Massengräbern der Umgebung. Über 2300 Menschen gelten weiterhin als vermisst oder noch nicht identifiziert. Viele Trauergäste waren im Rahmen eines Friedensmarsches aus allen Teilen Bosniens gekommen. Eine serbische Friedensinitiative. Sie waren mit dem Fahrrad aus Belgrad gekommen, wollten mit dieser Geste unterstreichen, dass auch beim einstigen Aggressor das Nachdenken eingesetzt hat. Unsere Botschaft ist, wir sind solidarisch mit den Familien der Opfer. Und wir rufen dazu auf, endlich Verantwortung für die Untaten zu übernehmen, sagt sie. Ich bitte auf Knien darum, dass Serbien für dieses in Srebrenica begangene Verbrechen verziehen wird, hatte er gesagt. Seitdem warten viele vergebens auf eben diesen Kniefall, auch heute. Srebrenica 1995, UN-Blauhelme können sich selber nicht schützen, die Bosniaken sowieso nicht in dieser angeblichen Schutzzone. Die kleine Stadt fällt in die Hände serbisch-bosnischer Truppen, unterstützt von Sondereinheiten aus Serbien selber. An die 8000 Männer sind seit jenem 11. Juli verschwunden. Später gefundene Videos zeigen ihre Erschießung. Vor allem islamische Länder hatten ranghohe Vertreter nach Srebrenica geschickt, auch aus den Nachbarländern. Nur die serbische Spitze wollte nicht teilnehmen.
Telekommunikationsanbieter sind in das Visier europäischer Wettbewerbshüter geraten. Die EU-Kommission gab bekannt, sie lasse mehrere Unternehmen durchsuchen, um Beweismaterial für mögliche illegale Preisabsprachen und den Missbrauch von Marktmacht bei Internetverbindungen zu sichern. Betroffen ist auch die Deutsche Telekom. Das Unternehmen zeigte sich überrascht über das Vorgehen der Kommission. Ähnliche Prüfungen von nationalen Regulierungsbehörden seien eingestellt worden. Im Kartellrecht hat die EU weitreichende Befugnisse und kann hohe Geldstrafen verhängen.
Im Falle eines Wahlsieges wollen SPD und Grüne bereits Anfang 2014 bundesweit einen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Das kündigten die Spitzenkandidaten Steinbrück und Göring-Eckardt heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz an. Sie plädieren für einen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro. Ein entsprechendes Gesetz könne gegebenenfalls bereits im Dezember verabschiedet werden, so die Spitzenkandidaten.
Die drittgrößte deutsche Baumarktkette Praktika ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen stellte heute einen Insolvenzantrag. Er gilt nicht für die Baumarkttochter Max Bar und das Auslandsgeschäft. In den betroffenen Unternehmensteilen sind mehr als 6000 Mitarbeiter beschäftigt. Viele müssen nun um ihren Job fürchten. Praktika war es nicht gelungen, sich mit Rabattaktionen im umkämpften Baumarktgeschäft durchzusetzen. Zuletzt hatte nach Unternehmensangaben das lang anhaltende Winterwetter für schlechte Verkaufszahlen gesorgt.
Das lange Warten auf schönes Wetter. Die Baumarktkette Praktika hat es viel Geld gekostet. Zu viel. Umsatzeinbrüche von bis zu 30% und die Banken verweigerten neue Kredite. Für den ohnehin angeschlagenen Konzern nicht mehr zu verkraften. So begründet Praktika heute die Insolvenz. Für Börsenexperten nicht überzeugend.
Der größte Fehler ist das Missmanagement auf allen Ebenen geworden. Und der kleinste Fehler war zum Schluss das Wetter. Das ist eine simple, primitive Ausrede.
Deutschlands drittgrößte Baumarktkette schreibt seit langem rote Zahlen. Die ständigen Rabattaktionen waren auf Dauer zu teuer. Viele Filialen im Vergleich zur Konkurrenz veraltet und zu klein. Es fehlte ein klares Profil.
Das schaffen einige Wettbewerber sehr gut, indem sie den Profi-Heimwerker adressieren oder dass sie dort eher das Thema Wohnen, Einrichten, Gestalten, also eher die Familien, auch Frauen viel stärker ansprechen. Und das ist Praktika nicht gelungen.
Das Geschäft in den 315 deutschen Filialen läuft vorerst weiter. Verbraucherschützer warnen Kunden allerdings, in Vorkasse zu gehen. Die rund 20.000 Mitarbeiter hatten für die Sanierung auf 5% ihres Lohns verzichtet.
Es sind insgesamt pro Jahr rund 17 Millionen Euro von den Beschäftigten in das Unternehmen geflossen, um es am Markt zu stabilisieren. Umso dramatischer ist jetzt die Entwicklung der Insolvenz.
Die erfolgreiche Baumarkttochter Max Bahr ist ebenso wie das Auslandsgeschäft von der Insolvenz ausgenommen.
Bundesfinanzminister Schäuble hat eine Sonderbriefmarke zugunsten der Flutopfer vorgestellt. Die 58-Cent-Marke wird vom kommenden Donnerstag an für 1 Euro verkauft. Der Zuschlag von 42 Cent soll den betroffenen Menschen in den Hochwassergebieten zugutekommen. Nach Einschätzung von Versicherern war die jüngste Flut vermutlich die bislang teuerste Naturkatastrophe in Deutschland. Die deutsche Fußballnationalelf der Frauen bestreitet heute ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in Schweden. Der siebenfache Europameister trifft auf das Team der Niederlande. Die deutschen Fußballerinnen sind seit 26 EM-Spielen in Folge ungeschlagen.
19.06 Uhr. Ankunft des DFB-Teambusses in der Arena von Växjö. Vornweg Bundestrainerin Silvia Knight. Alle deutschen Spielerinnen fokussiert und konzentriert, wohlwissend, dass zum Auftakt mit den Niederlanden ein schwieriger Gegner wartet.
Wir haben vorher im Hotel noch einen Motivationsfilm geguckt, da haben die Familien und so noch Grüße gesendet. Und ich glaube, der Film hat den Spielerinnen noch mal wirklich was mitgegeben und sie sind jetzt voll motiviert und freuen sich, dass es losgeht.
Am frühen Abend trafen mit Norwegen und Island die anderen beiden deutschen Gruppengegner direkt aufeinander. Norwegen ging in der ersten Hälfte in Führung. Island konnte kurz vor dem Ende zum 1:1 ausgleichen. Weiter westlich in Växjö darf das deutsche Team auf lautstarke Unterstützung hoffen. Denn auch reichlich Fans aus der Heimat haben sich am Vormittag noch die restlichen verfügbaren Tickets gesichert.
Wir haben im Internet gestern geguckt, da gab es nur noch Einzelplätze. Wir sind 3 Leute, jetzt sitzen wir zusammen.
Über Dänemark eingereist gestern. Und wollen auch Schweden besichtigen und dann nutzen wir natürlich die Chance, hier mal den deutschen Fußball zu sehen.
Der Titelverteidiger geht optimistisch ins Spiel gegen die Niederlande. Alle Spielerinnen sind fit und die Statistik bemerkenswert. Denn seit 20 Jahren hat Deutschland kein einziges EM-Spiel mehr verloren.
Marcel Kittel setzt die Maßstäbe bei den Sprintetappen der Tour de France. Der Thüringer vom Team Argos Shimano schnappte am Ende des 12. Teilstücks mit Ziel in Tour an der Loire dem heute favorisierten Briten Mark Cavendish um wenige Zentimeter noch den Sieg weg. Es war bereits der 3. Tageserfolg für Kittel seit dem Start der diesjährigen Tour und der insgesamt 5. für deutsche Fahrer. André Greipel musste nach einem Massensturz kurz vor dem Ziel seine Hoffnungen begraben. Das Gesamtklassement führt der Brite Chris Froome weiter deutlich an.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. Juli.
Das Hoch mit Zentrum über dem Ostatlantik sorgt morgen vielerorts für freundliches und trockenes Wetter. In Teilen Ostdeutschlands macht sich noch das Tief über Polen bemerkbar. In der Nacht ist es neben ein paar Wolkenfeldern oft klar. Von Vorpommern bis ins östliche Sachsen ziehen zum Teil dichte Wolken durch, stellenweise treten Schauer auf. Die gibt es hier auch morgen bei einem Wechsel von Sonne und Wolken. Sonst bleibt es trocken mit häufigem Sonnenschein. Im Nordwesten kann sich regional längere Zeit Hochnebel halten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordwest, im Südwesten auch aus Nordost. In der Nacht sinken die Temperaturen an der vorpommerschen Küste auf 15, bei längerem Aufklaren auf 7 Grad. Morgen Höchstwerte von 18 Grad im Emsland bis 27 Grad im Markgräflerland. Am Samstag ist es im Nordwesten zunächst gebietsweise trüb, später wie im übrigen Land oft sonnig. Sonntag im Norden und in der Mitte zeitweise dichte Wolken mit einzelnen Schauern. Im Süden und Südosten zunächst freundlich, ab dem Nachmittag auch hier örtlich Schauer oder Gewitter. Montag wieder viel Sonne und meist trocken.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder da mit Ingo Zamperoni und folgenden Tagesthemen. Pleite der Baumarktkette Praktika, warum die Rabattstrategie nicht aufgegangen ist und Streik an den Schleusen. Nichts geht mehr auf den deutschen Wasserstraßen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.